Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen im Klartext, dem Aschur-Talk auf aschur.ch, als Podcast und im Radio auf Radio Kanal 3. Jede Woche mit einem interessanten Gast, meistens aus der Region. Heute freue ich mich auf eine Frau, die seit vielen Jahren in der Schweiz lebt, Solothurn, und die eigentlich sehr lange zum festen Ensemble vom Theaterorchester Bio Solothurn gehört hat. Sie ist Schauspielerin, Autorin, Musikerin, noch vieles mehr. Willkommen im Klartext, Atina Tabe.
Hallo.
Schön, seid ihr da.
Ich freue mich auch sehr.
Ich fange immer an, die Sendung heisst Klartext. Mhm. Und jetzt müsst ihr in 5 Fällen müsst ihr den Klartext reden. Ich gebe euch Wortpaar, wo ihr müsst auswählen. Mhm. Das eine oder andere, du dürft nicht zu viel erklären.
Ja.
Ist gut. Seid ihr bereit?
Ich versuche es.
Also, Aare oder Kolumbiabad? Vielleicht schnell für alle Leute. Kolumbiabad ist ein Bad in Berlin-Neukölln. Also Aare oder Kolumbiabad?
Die Aare.
Reis oder Pasta?
Immer Reis.
Singen oder tanzen?
Singen.
Bleiben oder gehen?
Gehen.
Mhm. Morgen oder Nacht?
Morgen.
Sehr schön. Schwierig war?
Nein, witzigerweise gar nicht. Gut. Ich hatte großen Respekt davor, aber das ging jetzt sehr überraschend einfach.
Kurz und schmerzlos, gut. Ich werde mich kurz vorstellen. Ihr seid 1984 in der iranischen Hauptstadt Teheran auf die Welt gekommen. Ihr seid als kleines Kind mit den Eltern nach Deutschland geflüchtet, in Berlin-Neukölln aufgewachsen. Ihr habt nach der Schule zuerst Kommunikationsdesign studiert, habt aber auch schon erste Erfahrungen als Schauspielerin gesammelt. Dann habt ihr Filmschauspiel studiert, habt auch das Schauspieldiplom abgeschlossen in Berlin 2010. Ihr seid immer noch dort schon gewesen, international tätig, also im ganzen deutschsprachigen Raum. Ihr seid von 2014 bis 2024, ich habe es gesagt, festes Mitglied gewesen vom Ensemble von Tops. Von dem her Theatergängerinnen und Gänger kennen euch natürlich. Ihr habt sehr viele Hauptrollen gespielt. Ihr habt auch eigene Stücke geschrieben, zum Beispiel Ferferi, habe ich es richtig
genau,
gesagt?
Perfekt.
Ferferi, das heisst Löckchen, also Löckli auf Persisch. Und auch über das werden wir reden. Mhm. Ihr seid eben Musikerin, Sängerin, Autorin. 2021 hat er den Förderpreis von der Kulturstiftung Kurt und Barbara Alten zugesprochen bekommen. Ihr lebt in Solothurn mit eurem Mann und den 3 Kindern. Ihr habt inzwischen auch den Schweizer Pass.
Ja, ja.
Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein.
Komplett.
Danke, ja, ja.
Ich habe es gesagt, als ich euch vorgestellt habe, ihr seid in Teheran geboren. Iran ist seit einigen Wochen, also eigentlich nein, schon länger, aber jetzt ganz akut in den Schlagzeilen mit den militärischen Schlägen von den USA und Israel. Wie erlebt ihr die aktuelle Situation als Iranerin?
Ganz, ganz, ganz schwierig. Also es ist, ich fühle mich irgendwie taub. Also hat nochmal jetzt eine ganz andere Ebene erreicht. Natürlich im Land und für mich persönlich. Und das, was ich jetzt gerade fühle, habe ich noch nie in der Form so gefühlt. Jedes Mal, wenn ich daran denke, wie es den Iranerinnen und Iranern im Iran geht, diese Angst, die Wut, all die Gefühle, ich würde ihnen so gerne helfen. Also wir alle würden ihnen so gerne helfen. Und es ist wirklich ganz speziell gerade für mich persönlich, weil ich bin richtig gelähmt. Ich weiß noch das erste Mal, also nicht das erste Mal, sondern als es jetzt wieder anfing, wir machen immer Familienwochenplanungen, Wochenmonatsplanungen.
Mhm. Und macht dann, man so mit kleinen
genau,
Kindern.
Genau. Und dann sind wir in der Planung im März gewesen und um Norus herum. Und da habe ich das erste Mal überlegt, könnten wir dieses Jahr Norus im Iran feiern? Und sowas habe ich noch nie gedacht. Und plötzlich ist mir ganz warm und kalt geworden. Ich dachte, oh Gott, wird das erste Norus im Iran für mich sein, also als erwachsener Mensch. Und so nah hat sich die Freiheit noch nie angefühlt für mich.
Es hat ja in der Vergangenheit immer wieder auch Aufstände gegeben, die brutal sind niedergeschlagen worden, wo man eigentlich auch hier hat Hoffnungen gehabt, dass es das mal lenkt, oder? Und jetzt ist es aber schon eine Dimension, natürlich auch mit diesen militärischen Schlägen, wo man muss sagen, das Regime ist sehr stark geschwächt, ganz viele sind getötet worden von den obersten Führern. Aber dir sagt eben eine Taubheit, aber auch ein bisschen Hoffnung?
Ja, Hoffnung auch, auf jeden Fall. Aber das Schlimme ist, dass unterm Strich herrscht Krieg. Mhm. Und es sterben weiterhin Menschen. Und es ist auf jeden Fall leider ein Weg, um schneller ein freies Land zu sein. Aber unterm Strich ist es eben Krieg. Mhm. Und es gibt weiterhin Verletzte, es gibt weiterhin Tote und...
Ist ambivalent.
Extrem. Ja. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, gerade in Worte zu fassen, wie ich mich fühle, weil...
Ist das eigentlich auch ein bisschen mühsam, wenn man Iranerin ist oder Iraner, dass man dann, wie ich das jetzt gemacht habe, dass man so ein bisschen wie das Postergirl muss sein, wo die politischen Statements gibt?
Eigentlich nicht, weil ich freue mich immer darüber, wenn man das Gefühl hat, der Iran bedeutet was, bedeutet den Menschen etwas, die Situation bedeutet den Menschen etwas. Mhm. Und solange sie fragen, solange sie hinsehen, ist es für mich eigentlich ein gutes Gefühl. Und ich gebe immer gerne Auskunft, egal ob es in einem solchen Gespräch ist oder im Supermarkt.
Ja.
Wenn die Menschen, wenn wir einander kennen, flüchtig und sie fragen, wie es gerade geht. Ich kriege sehr viele Nachrichten von Menschen, die ich auch nur flüchtig kenne, aber das berührt mich immer und es ist mir nie zu viel.
Okay.
Ich freue mich immer darüber, wenn die Menschen
Anteil nehmen.
Genau, Anteil nehmen, ja.
Habt ihr Familie oder Bekannte, Freunde noch in Iran?
Freunde, entfernte Freunde, Familie. Ja, deswegen ist es, wir haben immer Angst davor, dass die Nachricht kommt, dass der oder die gestorben ist, ermordet wurde. Und deswegen ist es wirklich schwierig, in so einer Situation von Freiheit zu sprechen.
Mhm. Wie seid ihr denn in Kontakt, zum Beispiel mit Handy oder...
Genau, also meine Eltern, und meine Eltern, ich erfahre immer über meine Eltern, wie es der Familie gerade dort geht, wie es den Menschen dort geht.
Es gibt ja wie so verschiedene Szenarien, die sich auftun für die Zukunft vom Land, oder? Das eine ist eben, es kommt irgendjemand gemässigt vom bisherigen Regime, der vielleicht in Zusammenarbeit mit den USA oder ich weiß auch nicht, vielleicht auch noch würde übernehmen. Oder vor allem ältere Iraner, die auch müssen flüchten müssen, sagen, der Sohn vom Schah wäre eine Möglichkeit. Mhm. Andere sagen, nein, es braucht radikale junge Leute, weil es ist ein junges Land.
Ja.
Es hat, also jung im Sinne, es hat viele junge Menschen und die wollen die Zukunft mitgestalten. Mhm. Wenn ihr in die Zukunft schaut, was für einen Traum hättet ihr, wie Iran soll geführt werden?
Ich wünsche mir für die Iranerinnen und Iraner genau das, was sie sich wünschen. Ja, das wäre für mich ein schöner Gedanke, ein guter Gedanke.
Ich glaube, ihr seid 2 oder 3 Jahre gewesen, wo ihr seid geflüchtet mit euren Eltern. Seid ihr jemals wieder zurückgekehrt seit dieser Flucht?
Nein, und ich wollte kurz nach meiner Hochzeit hatten wir uns gedacht, dass wir jetzt in den Iran gemeinsam möchten. Und ich habe leider nicht gesehen, dass mein iranischer Pass abgelaufen ist während der Zeit. Und jetzt bin ich ja standesamtlich verheiratet mit einem Schweizer. Und er ist kein Moslem. Ich habe bürgerlich seinen Namen angenommen. Und was natürlich eine Einreise jetzt nicht möglich. Genau, also mit Konsequenzen. Und deswegen ist es gerade nicht möglich. Und ich habe mich in der Vergangenheit sehr viel geäußert zum Iran und war auf sehr vielen Demonstrationen und habe auch darüber geschrieben und auf Demonstrationen gesungen. Und daher ist es sowieso nicht mehr möglich. Genau.
Mhm. Ich habe italienische Wurzeln, ja, und Italien ist zum Glück nicht so kompliziert zum Besuchen. Also ich bin aufgewachsen mit dem Land, das war sehr präsent gewesen bei mir, auch die Kultur, aber ich konnte immer gehen. Wie ist es, wenn die Kultur so bei einem ist und das Land einem so nah ist und man kann aber ehrlich ein ganzes Erwachsenenleben lang nicht dort angehen?
Also für mich war es eh sehr schwierig oder geteilt in meiner Brust, weil als ich in Deutschland gelebt habe, musste ich sehr dafür kämpfen, dass ich Deutsche bin, ständig und immer. Und das hat mir gar nicht ermöglicht, Iranerin zu sein. Und ehrlich gesagt habe ich das Iranischsein erst sehr spät entdeckt für mich hier in der Schweiz. Ich wurde viel weniger gefragt, woher ich denn eigentlich komme. Und
interessant. Ja, weniger als in Deutschland?
Ja, ja, viel okay. weniger. Mhm. Viel weniger. Und dann habe ich plötzlich Freude am Essen gehabt, an der iranischen Kunst. Dann habe ich gedacht, ich möchte eigentlich meinen Perserteppich aus dem Kinderzimmer rüberholen. Und habe so langsam angefangen, irgendwie Freude daran zu entwickeln und habe meinen eigenen Norus-Tisch dann auch gemacht. Und
vielleicht noch für die Leute, die nicht wissen, was Norus ist.
Ist das ein Neujahrsfest?
Genau, also eigentlich ein sehr, fast der wichtigste Tag. Genau, oder kann man sagen, ist fast der wichtigste.
Genau, ja. Das ist eigentlich das letzte Geschenk von Zarathustra. Mhm. Und was jetzt nicht mit der Islamisierung entfernt wurde.
Ja.
Und diesen Tisch schmückt man mit sieben S-Gegenständen und zum Beispiel einen Apfel oder einen Knoblauch und genau, und das habe ich dann angefangen irgendwie auch zum Norus dann irgendwie zu dekorieren und genau so hat es eigentlich angefangen und dann kamen meine Kinder auf die Welt und beziehungsweise mit meinem ersten Kind fing ich dann auch an, Persisch nochmal zu lernen, Wort und Schrift und ganz ein bisschen besser als auf dem Kinderniveau, aber wir sprechen nur miteinander Persisch.
Den weil, mit deinem Kind.
Genau, richtig. Ach, und die Kinder mit dem Vater dann Schweizerdeutsch und wir untereinander Hochdeutsch. Also es sind viele Sprachen im Umlauf und aber genau, weil ich dachte, wenn ich nicht mit den Persisch spreche, und dann werden sie wahrscheinlich sehr wenig damit in Berührung kommen, weil meine Eltern und meine Familie in Deutschland lebt. Und außerdem sind sie europäisch gelesen. Und ich dachte, wenn sie die Sprache haben, dann können sie, ist es wie ein Parfum, das tragen sie mit sich. Und wenn sie Lust haben, können sie das selber sprechen. Oder auch nicht. Und aber das können Sie dann entscheiden, was Sie mit der Sprache machen wollen.
Also es ist eigentlich wie ein Schlüssel zu der Türe und Sie können entscheiden, ob Sie die Türe wollen oder nicht.
Genau. Und das können Sie für sich behalten oder dann später vielleicht, also der Iran wird hoffentlich dann bis dahin frei sein, dass Sie, falls Sie dort irgendwie ein Auslandsjahr oder so machen wollen oder was studieren wollen dort, dass Sie das alles machen können und die Sprache zur Verfügung haben. Witzigerweise ist Farsi eben auch gar nicht so weit entfernt vom Schweizerischen. Genau.
Weg dich.
Genau, und dem A.
A.
Genau, und deswegen ist es eigentlich ein leichtes, da hin und her zu springen.
Die hat sich also im Erwachsenenalter wieder so ein bisschen angetastet, auch an eure Kultur aus dem Iran. Heisst das denn auch, dass eure Eltern, die ihr auf Deutschland seid, das nicht haben, unbedingt aufrechterhalten?
Ja, also ich mache die Erfahrung eigentlich immer, dass Menschen aus meiner Generation erstmal nur Deutsch, das war das Wichtigste, dass wir alle auf jeden Fall erstmal Deutsch
sprechen. Spielt in Italiener auch genau, so gewesen? Ja. Fast überassimiliert,
ja, ja,
oder?
Genau, absolut. Und meine Geschwister und ich sprechen auch nur Deutsch miteinander, seitdem wir sind irgendwie draußen und wollen irgendwie was geheim besprechen. Aber wir sind, deswegen ist es, ich erinnere mich auch noch, dass ich, für mich war das ganz komisch, als ich das erste Mal dann mit meinem Kind dann bei meinen Eltern war oder bei meiner Familie und und Persisch gesprochen habe. Es ist ja, Sprache ist ja was ganz, ganz Intimes. Mhm. Und man ist ja auch wer anderes, wenn man eine andere Sprache spricht. Und es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet. Und, ja, aber es hat meinen Horizont erweitert. Und das sind ich habe sehr Freude daran, dass ich auch diese Identität irgendwie in einer Form jetzt annehmen konnte. Und es ist einfach ein Geschenk.
Ja.
Genau.
Mhm. Wir kommen schon zum ersten Lied.
Ja.
Nicht Persisch, sondern Berndeutsch.
Ja.
Weisses Papier von Patent Ochsner. Warum?
Genau. Also ich liebe dieses Lied. Und es ist das erste Lied, das ich jemals auf Schweizerdeutsch gehört habe.
Okay.
Und ich habe mich sofort verliebt und dachte, oh Gott, was für eine Explosion von Klängen.
Kann man so sagen, ja.
Genau, ja. Und es singt ja allein für sich, ohne dass man singen muss. Und ja, und es war noch lange, bevor ich eben in die Schweiz gezogen bin. Und ich habe immer gesagt, wenn ich ein Soloalbum aufnehmen möchte, dann will ich das von Patent Ochsner dann covern, weil die haben es ja selber gecovert. Und ich finde es ohnehin faszinierend, dass es manchmal ja Lieder gibt und die werden dann gar nicht so erfolgreich. Und dann kommt plötzlich eine andere Band daher und singt das Lied. Und manchmal schreibt oder komponiert man Lieder, die, obwohl es aus der eigenen Feder stammt, gar nicht für einen selbst bestimmt sind.
Mhm.
Und ich finde, das ist so ein Fall, weil originale Version hat mich nie interessiert. Und Patent Ochsner war ein Feuerwerk an Lauten und Tönen.
Los in Berlin.
Ja.
Und schüttle sie aus, bis alles aus ihr rausfliegt, was sie je aus meiner Hand gefressen hat. Und später klopfe ich noch den Teppich aus und finde im Teppich ein Haar von mir. Dann stecke ich es einfach ein, weil nichts soll dir böse Erinnerung sein. Verraten, was ich war für dich. Sag nicht, dass das nicht nötig wär. Am Anfang ist's einfach, erst später wird's schwer, wenn wieder auftaucht, was früher ist gewesen. Denn auch lieber so rein und so dumm sein wie weisses Papier. Zukunft an einen anderen sein, als der, den du in mir hast gesehen. Die Hosen, die du mir gelismet hast, die bringe ich am Roten Kreuz vorbei. Oh, ich frisse am Boden, frisse mit den Hängen. Ich glotze und kotze an die Wänge. Alles, was dir scheisse gemacht, was lobe ich mir. Ich werde einfach und rein und so dumm sein wie weisses Papier. Nicht einmal das Meer kann ich wieder sehen, wo der Wind deine Haare vermisst, wo jede Welle ein Seufzer, wo jedes Sandkorn am Strand ein Blick von dir ist. Am liebsten wäre ich ein Astronaut und fliegte auf Sterne, wo gar nichts vertraut und versaut ist durch eine Berührung von dir. Ich werde nie mehr so rein und so dumm sein wie weisses Papier. Thank you.
Das ist der Klartext. Willkommen zurück beim Klartext mit der Schauspielerin, Autorin und, ja, muss sagen, Künstlerin sowieso, bei der Atina Tabé. Atina Tabé, ihr lebt schon recht lange in der Schweiz. Warum kommt jemand von Berlin, Neukölln auf Solothurn?
Es war so, dass ich gerade auf Tour war mit meiner früheren Band und wir haben eine super Zeit gehabt und ich finde eben bleiben schöner als gehen schöner als bleiben und dachte, okay, jetzt muss ich weiterziehen und da kam gerade just das Angebot, in die Schweiz zu kommen für eine Position in einem Ensemble und bisher hatte ich immer frei gearbeitet und was ja auch sehr schön ist, weil man kann Dinge zu- und absagen.
Ja.
Und dann dachte ich mir, dass es eigentlich total schön wäre, auch mal in einem festen Ensemble zu sein, immer wieder mit denselben Menschen zu arbeiten und 13 Monatsgehälter zu haben.
Ja.
Das ist auch ganz gut. Und ja, dachte ich, probiere das mal und genau, bin dann von Berlin nach Solothurn.
Ist das eine grosse Veränderung? Oder ich will jetzt nicht sagen, ein Kulturschock?
Also mich hat das sehr bereichert, weil ich das erste Mal ganz anders auf mich schauen musste. Also ich konnte nicht irgendwie nachts los und mir irgendein Konzert angucken oder mitten in der Nacht irgendwie Zigaretten holen oder essen. Also du musst es halt Samstag für Sonntag einkaufen.
Bis um 4 Uhr ist die Läden offen.
Genau. Das ist Dinge, die mir gar nicht so bewusst waren in einer Stadt, wo man alles zu jeder Zeit haben kann. Ja. Was ja auch sehr schön war, aber das hat eine andere Seite von mir gebraucht. Und irgendwie hat sich das gut angefühlt, mich mal anders um mich zu kümmern. Was auch sehr witzig war, dass ich weiß noch, die ersten Tage habe ich die Menschen in der Stadt 2 oder 3 Mal gesehen.
Immer die gleiche.
Ich dachte, wow, ich habe sie heute schon da gesehen. Ja. Bis ich dann gemerkt habe, das wird mir jetzt öfter passieren, dass ich die Menschen öfter mal am Tag sehe. Und das war so eine kleine Sensation. Ja, aber für mich ist es sehr, sehr schön gewesen. Also sonst wäre ich auch nicht so lange geblieben.
Ja. Dir hat vorhin gesagt, dass ihr lange hat müssen kämpfen in Deutschland, dass man euch als Deutsche hat angeschaut.
Ja.
Ist das auch die Möglichkeit gewesen, hier neu mit dem Kampf ein bisschen zu kommen? Oder, weil hier seid ihr ja dann auch definitiv als Deutsche angeschaut worden, oder?
Ja, also wahrscheinlich ist das auch ein Teil. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es nicht so wichtig ist, vor allem. Und ich beantworte sehr gerne die Frage, woher ich denn eigentlich komme, in einem Gespräch.
Mhm.
Aber nicht, nicht um irgendwie so ein...
Schublade können auf und zu,
genau,
oder?
Genau.
Was habt ihr für eine Kindheit gehabt in Berlin?
Sehr schön. Also ich bin in Berlin-Neukölln aufgewachsen und in unserem Haus gab es alle Nationalitäten, eine pakistanische Familie, eine arabisch-palästinensische Familie, eine türkische Familie, auch eine deutsche Familie, Peter und Petra hießen die und alle Türen waren immer offen, wir haben immer alles gegessen, alle Lieder gehört, wir haben immer draußen gespielt. Ich denke sehr gern zurück.
Und ich habe gelesen, ihr habt schon als Kind Bücher auswendig gelernt. Also wirklich schon sehr klein auch ein Bedürfnis nach Sprache und Kultur.
Ja, ich glaube vor allem der Auftritt. Es hat mir total Spaß gemacht, ganz früh, also weil mein Vater auch sehr viel über mich lachen musste.
So ein bisschen Clown.
Ja, auf jeden Fall. So als mittleres Kind war das definitiv so ein bisschen meine Aufgabe. Und ich fand es einfach total schön, wenn man irgendwie Menschen fröhlich machen kann, berühren kann. Und genau, und dann habe ich auch mal Bücher auswendig gelernt. Das war immer sehr witzig, weil sobald wir was vorführen durften oder so, habe ich mich dann gemeldet und dann kam es dann vor, bei den vielen Seiten, dass ich vielleicht mein Wort vergessen habe. Und dann waren die Eltern immer so froh, weil sie dachten, oh Gott, jetzt endlich ist es vorbei. Verdammt, jetzt fällt die wieder ein, wie es weitergeht. Dann haben sie es ausgehalten, tatsächlich.
Ist das der wichtigste Kultur, Bücher, Literatur, Musik in der Familie oder gar nicht so?
Ich glaube gar nicht so. Also das, was meine, unsere Nachbarschaft, wir haben so eine Art Mini-Playback-Show am Wochenende gemacht und dann sind alle zusammengekommen und wir haben die, oder mein Vater hat die Videokamera aufgestellt, ein anderer hat das Licht gemacht, dann wurden die Playbacks abgespielt und dann haben wir Kinder.
Ist aber toll, ja, so richtig produziert.
Schön. Ja, ja, und dann haben wir das dann eine Woche später zusammen angeguckt und ja, es sind so ganz diese blau, grün, roten Lichtspiele und dann so den Namen immer eingeblendet in so einem, mit so einer schlechten Verzierung und für uns war das die Mini-Playback-Show und das Ganze drumherum. Das schnell ins Zimmer gehen, das Lied auswendig lernen, zurückkommen und dann irgendwie auch auf verschiedenen Sprachen. Das war eine große Freude.
Wo der hat euren Eltern gesagt, dass ihr Schauspielerin werden wollt, wie ist das aufgenommen worden?
Ich glaube, es war, ich musste das glaube ich gar nicht sagen, beziehungsweise andersrum, als ich noch Kommunikationsdesign studiert habe, war mein Vater so traurig, weil er meinte, du machst das aber schon noch mit dem Schauspiel und dem Singen und so. Ja, der fand das, der hatte Angst, dass ich jetzt vom rechten Weg abkomme. Aber ich dachte damals, dass es total schlau wäre, wenn ich selber meine Webseiten und Flyer und Visitenkarten programmieren kann.
Heute macht's KI.
Genau. Und es gibt so 1000 Apps und ich dachte, dann muss ich niemandem was zahlen. Ich kann genau immer meine Designs selber gestalten und genau, ja, und dann dachte ich, das ist gut, wir haben es studiert und zu Ende gemacht und dann, genau, habe ich gesehen, dass es dann Jahre später gar nicht notwendig ist, aber eben als ich das dann studiert habe, hatte er kurz Angst, dass ich die Bühne verliere, aber das würde mir nie passieren.
Was für einen Background haben eure Eltern gehabt?
Das sind einfache Menschen und die vor allem mir oder uns Liebe vermittelt haben. Ich habe mich sehr, sehr, sehr geliebt und sehr gesehen gefühlt. Also von meinen Geschwistern, von meinen Eltern. Und ich habe das Gefühl, für mich ist es das größte Geschenk gewesen und die größte Form der Bildung, geliebt zu werden, ohne dass ich je was dafür hätte tun müssen. Es ist
bedingungslos.
Absolut, 100%. Es ist, ich habe die reinste Form der bedingungslosen Liebe gefühlt von meinen Eltern.
Mhm. Wie schauen Sie auf das, was passiert in Iran? Sie sind ja als Erwachsene geflüchtet, Sie haben natürlich viel mehr Erinnerungen und Ihre Wurzeln dort.
Für Sie ist es sehr schmerzhaft. Also in einer anderen Form schmerzhaft natürlich und Sie verfolgen das eigentlich 24 Stunden mehr oder weniger durchgehend und sind so viel, wie sie können, in Kontakt mit der Familie. Und sie hoffen natürlich genauso und hoffen, dass wir auch einen Iran erleben können und Freude haben können an einem Iran und dieses Land bereisen können irgendwann und selber ein Gefühl für den Iran entwickeln können. Mhm. Ja.
Mhm. Wir sind schon beim zweiten Lied. Ja. Hit the Ground von Liz Wright.
Mhm. Genau, das ist dieses Lied habe ich gehört, beziehungsweise jemand hat mir mal die CD von ihr zugesteckt, nach meiner ersten großen Trennung. Der Ex-Freund ist mir fremd gegangen. Wir waren sehr lang zusammen und eben die erste lange Beziehung. Und ich weiß noch, dass am meisten hat mich eigentlich gestört, dass es Frauen waren, mit denen ich keinen Kaffee trinken wollte. Ich fand das so schlimm. Ja, und dann kam diese CD und besonders dieses Lied und das hat mir das Gefühl gegeben, dass eigentlich ist ja alles gut. Mit der CD bin ich auch das erste Mal mit Jazz in Berührung gekommen und habe die Schönheit der Töne, der Worte in diesem Genre entdeckt. Mhm.
Hit the ground, baby. It's all right now. Hit the ground, baby. Take your veil down. See your eyes in mine. Leave the rest behind. Hit the ground, baby, 'cause I want to love you. Hit the ground, baby. I said it's all right now. Hit the ground, baby. You're gonna make it somehow. Baby, why? Hit the ground, baby. Hit the ground and run.
Willkommen zurück im Klartext, heute mit der Schauspielerin, Musikerin, Autorin, mit der Atina Tabé. Atina Tabé, ihr seid nicht nur, in Anführungszeichen, Schauspielerin, ihr schreibt auch selber, ihr habt auch selber schon Stück geschrieben. Eins zum Beispiel, das sehr gut ist, besprochen worden vor ein paar Jahren, ich habe am Anfang schon gesagt, Färferi. Sag es richtig.
Perfekt.
Löckchen. Da geht es um Haarlocken.
Genau.
Das ist sehr ein persönlich gefärbtes Stück.
Genau.
Und da ist es offenbar darum gegangen, dass man euch immer wieder hat auf eure Haare angesprochen.
Genau. Es ist eigentlich, ich wollte ein Stück machen, das eine Hand reicht und keine Faust, obwohl es einem manchmal mit den Dingen, die einem widerfahren, es gibt auch eine rassistische Nazi-Szene, die tatsächlich leider auch so passiert ist, wo mich 5 Männer mit verschiedensten Schlaginstrumenten auf mich zu sind. Und wiederzugeben, wie ein Leben als geflüchteter Mensch, als anders aussehender Mensch ist, wollte ich ein Stück schaffen, ja, dass eine Hand reicht im Sinne von, du kannst was verändern mit deinem Blick auf diese Menschen und du kannst helfen, eine bessere Welt zu gestalten mit und für diese Menschen. Und das hab ich versucht mit dem Stück.
Geht es heute noch aufführen? Das wäre ja aktuell immer.
Ja. Es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen über 5 Jahre alt und ich spiele das noch eigentlich sehr viel auf Festivals und jetzt bald im Mai auch im Toge und jetzt im April im Thalia Theater.
Es ist ein One-Woman-Stück,
ja,
also ihr seid allein auf
genau,
der Bühne.
Genau, und ich singe auch in dem Stück und mache auch sehr gerne hinterher Publikumsdiskussionen und bin immer wieder sehr davon berührt, was es mit den Menschen macht und wie sie das Stück verstehen und welche Parallelen sie sehen, auch wenn sie blond und blauäugig sind, haben sie, fühlen sie sich krasserweise oft auch sehr gehört und gesehen. Und ja, das freut mich sehr, wenn es mir hier und da dann doch gelingt, die Hand zu reichen.
Ist das etwas, was ihr in Zukunft noch mehr machen wollt, eigene Stücke?
Ja, ja, irgendwie habe ich eine große Lust entwickelt am Schreiben und habe jetzt gerade frisch ein neues Stück geschrieben, das heißt 8016 oder Leben. Da geht es um späte Schwangerschaftsabbrüche im interkulturellen Kontext. Und da geht es auch in dem Stück ein Stück weit um Identität, aber auch eben um Abtreibungen sind ja ohnehin immer noch tabuisiert und späte Schwangerschaftsabbrüche ohnehin. Das hat mich sehr interessiert und ich habe das versucht in einem Stück irgendwie zusammenzubringen, in einem 3-Frauen-Personen-Stück. Bin gerade in den Verhandlungen für eine erste Uraufführung und freue mich sehr, wenn das gespielt wird. Ich hatte ein Tryout in Solothurn im Alten Spital. Ich dachte, dass dieser Ort sehr schön wäre für eine, da es in einem Kreissaal spielt, dachte ich, dass das Alte Spital, weil dort auch Wöchnerinnen betreut wurden, dass es ein guter Ort ist für einen Versuch des Stücks in einer Form einer szenischen Lesung.
Und ist gut auch.
Ja, ich habe noch nie so viel Feedback bekommen. Also ich habe hinterher noch sehr viele E-Mails bekommen von Menschen, die ich kannte und auch die ich nicht kannte, witzigerweise viele Männer, die geschrieben haben, dass sie das Stück sie noch sehr bewegt hat und noch sehr viel in ihnen gearbeitet hat.
Wenn ich mit so kreativen Menschen rede, dann nimmt es mir immer Wunder. Wie macht ihr das ganz konkret, dass ihr, ich meine, ihr habt eine Familie, ihr habt eure kleine Kinder, ihr seid auch sonst, steht ihr im Leben. Wie konkret macht ihr es, dass ihr nicht den Raum schaffen könnt, um neue Sachen zu kreieren?
Ich glaube, dass das ist so ein bisschen wie die Eizellen. Es ist alles da und es will nur raus. Und ich lebe in einer sehr guten Partnerschaft, wo ich mich nicht erklären muss, warum ich, also genauso wie er muss sich auch nicht erklären, warum er...
Er ist auch Künstler,
genau,
auch Schauspieler.
Genau, genau. Und wir beide wissen, wie wichtig das uns ist. Und Mascha Kaleko hat mal gesagt oder geschrieben, nur eine...
glückliche Mutter.
Genau, ist eine gute Erzieherin. Und ich finde, es hat definitiv Anteile, die der Wahrheit entsprechen, weil wenn ich, für mich ist die Bühne in egal welcher Form ein sehr, sehr wichtiger Ort. Und wenn ich dort existieren kann, dann kann ich auch überall anders existieren. Und deswegen schaffe ich mir diese Freiräume und genau, und dann warte ich, dass die
Eizelle springt, sozusagen. Ja, ich habe auch gelesen, irgendwas habe ich noch interessant gefunden. Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt das Kind gerne da drauf drin gehabt. Jetzt gibt es ja Leute, die das gar nicht gerne haben, die wahnsinnig Lampenfieber haben. Und ihr habt auch schon Seminar gegen Lampenfieber.
Genau.
Was lernt man da? Ja. Wie tut man das? Kann man das überhaupt abtrainieren?
Nein, es ist Lampenfieber ist extrem, ist ja, diese Angst ist ja wichtig in einer Form, um den Fokus zu schaffen, damit man weiß, wenn jetzt der Scheinwerfer auf meinen Kopf fällt, müsste ich einen Schritt nach rechts. Und aber zu viel ist natürlich schlecht und wichtig ist, dass man weiß, dass man nicht sterben wird in dem Moment. Es wird irgendwas passieren, irgendjemand wird mit dem Text helfen und wenn man es nicht weiß, dann sagt man Texte, also zur
Soufflöse.
Genau. Oder man beginnt nochmal neu mit dem Lied oder man macht einen Witz drüber, aber man wird definitiv nicht sterben. Und das zu wissen, glaube ich, bringt ohnehin schon eine große Ruhe oder bringt wieder Ruhe rein und ist es wirklich ein Riesenproblem, weil es auch, es macht dich das Gefühl, dass es doch nicht der richtige Ort wäre und dass die anderen sehen oder die anderen Kolleginnen und Kollegen dann denken, ach, dann ist sie doch keine Sängerin, dann ist er doch kein Schauspieler. Also die Angst aufzufliegen sozusagen. Es gibt eine ambulante Lampenfieberklinik in Bonn.
Geht's das?
Ja, wo die Menschen sich auch nicht gegenseitig sehen werden, weil es ist wirklich diese Angst, vom anderen erwischt zu werden dass das aufgedeckt wird, dass man Lampenfieber hat, genau deshalb blockiert ist und vielleicht eben doch nicht der Künstler ist oder die Künstlerin, dass man alles nur vorgeschwindelt hat, ist wirklich ein großes Problem. Und genau, die Gesellschaft neigt ja oft dazu, Schwächen irgendwie abzusprechen und ist ja doch nicht so schlimm. Und gerade bei Lampenfieber ist es wichtig, das anzuerkennen und eine Lösung zu finden. Und es gibt Klopftechniken, aber vor allem das Sprechen hilft.
Vielleicht
sehr.
Auch als Schnaufen oder Atemübungen.
Genau. Und witzigerweise beschreibe ich gerade an einem Kinderstück über Lampenfieber. Ich plane in ferner Zukunft, ich habe zwar schon den Produzenten, aber ich will eine große Recherche dafür betreiben und plane einen Dokumentarfilm über Lampenfieber. Ist aber noch in ferner Zukunft, und weil mich dieses Thema extrem beschäftigt.
Hättet ihr auch Lampenfieber gehabt?
Ja, aber glücklicherweise noch in manageablen Form. Aber ich finde es ist ja eine Urangst.
Ja.
Lampenfieber, es kommt ja vom Schlachtenfieber, weil die Soldaten früher Angst hatten, gleich zu sterben, und haben sämtliche Körperflüssigkeiten verliert, und es wurde dann irgendwann weiter und weiter umbenannt zu Lampenfieber, aber diese archaische Grundangstgefühl, das fasziniert mich total und kann gar nicht genug wenig oder zu viel recherchieren dafür. Freue mich immer, wenn ich irgendwie helfen kann.
Es gibt ja auch so komische Tipps, oder? Ja. Es gibt zum Beispiel einen, den ich sehr abstrus finde. Jeder, der schon mal eine Präsentation gehalten hat, kann sagen, das ist ein komischer Tipp. Man soll sich die Leute im Saal Nacht vorstellen. Denke immer so, das macht es noch schlimmer.
Ja, genau.
Das macht es nicht besser. Das macht es noch schlimmer.
Es ist witzigerweise, habe ich noch nie probiert, weil es mir gar nicht in den Sinn kommt. Ich versuche immer daran zu denken, dass die Menschen, die da sind, ja kommen, weil sie sind gekommen, um uns zu sehen.
Ja.
Kommen im Guten, in der Regel.
Ja. Und nackt sie ist wie nicht Teil von dem, der Vereinbarung.
Ja, genau.
Ja, Atina Tabe, wir sind schon am Schluss von dieser Sendung. Ja. Wir kommen noch zum letzten Lied von Mischa Spolianski. Mir ist so nach dir.
Genau. Ich bin eben in Neukölln aufgewachsen, im schwierigen Bezirk in Berlin, und bin auf eine Schule gegangen, die zu einer der ersten Schulen gehörte, die Kameras aufgestellt hatte zum Aufzeichnen von eventuellen
Missetaten.
Genau. Und mein Lehrer, Herr Petersen, hat mitbekommen, dass ich singe und auch gerne Gedichte vortrage, und hat mich dann in seine Kabarettklasse aufgenommen. Und mit ihm hat sich eine riesen Theaterwelt für mich eröffnet, und er hat viel Mischa Spolianski Lieder aufgenommen, und das kann man eigentlich gar nicht mehr erzählen, aber man durfte ja noch rauchen in den Lehrerzimmern, und dann hat er mich immer in der großen Pause ins Lehrerzimmer genommen, und dann musste ich oft beispielsweise das Geschirr der Lehrerinnen und Lehrer abspülen und währenddessen die Lieder singen. Und dann immer, wenn ich irgendwie einen Ton nicht zu Ende gesungen habe, also das Lied nicht zu Ende gebracht habe oder so, meinte er, Atina, du musst nochmal zurück, die Stelle musst du nochmal so aussingen. Und ich hab de facto das Geschirr abgewaschen, aber vor allem sozusagen hat er mich von Schwierigkeiten weggehalten und hat mir in der Zeit ganz, also ein bisschen Mr. Miyagi-mäßig, glaube ich, hieß er doch, es hat mir wirklich sehr viel gebracht, und ich bin wenig auf dem großen Pausenhof gewesen und habe ganz viel ganz viel gesungen und Texte mit ihm auswendig gelernt, während ich abgespült habe. Und ja, es ist ja, und während der Raum immer grauer und grauer wurde vom Zigarettenrauch. Aber ja, es war ganz wunderbar.
Das
ist
eine schöne Geschichte zum Abschluss von diesem schönen Gespräch. Merci vielmals, Atina Zabi. Danke.
Ist so nach dir, mir war schon gestern so nach dir, und mir wird immer nach dir sein, am liebsten wär ich allein mit dir. Und wenn du drüber lachst und was du auch dagegen machst, mir ist halt so im Innern hier nach dir. Ich weiß nicht, was ist bloß mit mir, ist bloß mit mir, ist bloß mit mir. Ich weiß nicht, was ist los mit mir und wie ist dir. Mir, 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 mir ist so nach dir. Mir war schon gestern so nach dir und mir wird immer nach dir sein, nach dir.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow! Mehr unter dlc-lies.ch.